Daniel Kapitel 6, die Weigerung des Daniel, den König gehorsam zu sein, der es wagt, das Beten zu verbieten. Hier am medopersischen Hof, wir lesen Kapitel 6, Vers 1, und Darius der Meder bekam das Königreich, als er gegen 62 Jahre alt war. Es ist eine lange Geschichte und Diskussion um diesen Darius der Meder, wer der Darius der Meder ist. Es gibt eine Theorie, die gefällt mir recht gut, ich weiß aber nicht, ob ich sie wirklich glauben soll. Wise Man, ein Wissenschaftler, schrieb, dass der Darius der Meder dieselbe Person ist wie Kyrios der Perser. Er meinte, dass es Hinweise gibt darauf. Zum Beispiel in der griechischen Übersetzung steht in Daniel 11, Vers 1, tatsächlich dort, wo bei uns Kyros steht, dort Darius. Also die griechische Übersetzung in Daniel 11, Vers 1 erwähnt, bei uns steht Kyros. Ich hoffe, ich habe die richtige Vers. Schau. Ah, Darius, Entschuldigung.
Aber 10.1 Kyros.
Moment. Ah, es war mein Fehler. Nochmal. In der griechischen Übersetzung steht in Daniel 11, Vers 1 Kyros statt Darius der Meder. Also Kapitel 11, Vers 1, wenn ich das lese. Und auch ich stand im ersten Jahre des Darius des Meders ihm bei. Und in der griechischen Übersetzung steht hier, und auch ich stand im ersten Jahre des Kyros des Meders ihm bei. Also einfach statt Darius steht in der griechischen Übersetzung Kyros. Man weiß nicht wieso, aber das ist Tatsache. Und wir haben ja nicht nur eine griechische Übersetzung, wir haben ja zwei. Der eine ist die übliche Septuaginta-Übersetzung, der andere ist die nach Theodotion. Und da steht auch, genau an dieser Stelle, statt Darius Kyros. Und Wiseman, der Wissenschaftler, behauptet, dass es Gründe gibt, dass man annehmen kann, dass der Darius und der Kyros ein und dieselbe Person sein. Und er sagt, in Kapitel 6, Vers 29, heißt, sollte man so übersetzen, Kapitel 6, Vers 29, wenn wir das mal aufschlagen. Und dieser Daniel hatte Gedeihen unter der Regierung des Darius, nämlich unter der Regierung Kores des Persers. Also statt und übersetzte nämlich. Das ist durchaus legitim, das heißt, das ist erlaubt, denn es gibt ein erklärendes und im Griechischen. Also das kann tatsächlich so übersetzt werden und auch im Hebräischen. Also von daher, das ist nur eine These. Ich kann sie nicht bestätigen oder dementieren. Ich kann weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich möchte nur, dass Sie das wissen, dass man also diese These kann, die würde jedenfalls viele Sachen lösen. Man kennt sich nämlich nicht aus, wer ist jetzt eigentlich an der Regierung? Ist jetzt der Darius an der Regierung oder der Kyros? Einmal sagt er im ersten Jahr des Darius, dann sagt er wieder im ersten Jahr des Kyros. Ja, was jetzt, oder? Und das würde halt dieses Problem lösen, sehr einfach lösen. Und ein zweites Problem würde auch gelöst werden. Es gibt keinen Darius in der weltlichen Geschichte. Keinen Darius der Meder. Das heißt, die weltliche Geschichte, die werfen uns Christen vor, dass wir an eine Bibel glauben, die mit der Realität nichts zu tun hat. Die hat lauter Fehler. Und ein Fehler, den sie uns immer vorwerfen, ist genau dieser Darius. Sie sagen, diesen Darius, den gibt es nämlich gar nicht in der Geschichte. Und sagen sie, seht ihr, die Bibel hat einen Fehler. Wenn aber dieser Darius der Kyros ist, ist alle Frage geklärt. Es wird also gleich mit einem Schlag drei wichtige Fragen klären. Deshalb gefällt mir die Lösung gut. Ob sie wirklich so ist, weiß ich nicht. Vielleicht sind wir auch in der Wissenschaft noch so weit zurück. Vielleicht gibt es einmal wissenschaftliche Ausgrabungen und wir finden ihn doch noch, den Darius den Meder. Es ist ja noch nicht aller Tage Abend, oder? Also es ist ja oft so, dass dort, wo die Bibelkritik gegen uns Christen geschimpft hat, weil wir an alles glauben, was in der Bibel steht, da haben sie gesagt, das gibt's gar nicht. Und dann wurde es gefunden. Archäologische Funde haben es bestätigt. Und dann wurden sie still. In dem Punkt. Und haben sich einen anderen Punkt gesucht, wo sie uns anfeinden können. Versteht ihr? Ich wollte das nur weitergeben. Wer es jetzt wirklich ist, wissen wir noch nicht. Bitte. Das war scheinbar üblich, dass es sowas gab, dass jemand so genannt wurde und so genannt wurde. Ja. Es gab es öfters. Es gefiel Darius, Vers 2, Kapitel 6, es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen zu bestellen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Vorsteher, von welchen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erlitte. Das heißt also, Daniel stand drauf und dran, zu den vier wichtigsten Menschen des ganzen Reiches zu gehören. Hinter dem König, drei Vorsteher, also der König, dann diese drei und dann die anderen. Daniel wäre einer von diesen dreien. Und da wurden die anderen natürlich eifersüchtig. Ah ja, noch etwas. Es ist dann so geschehen, und Daniel übertraf die Vorsteher und Satrapen, weil ein überragender Geist in ihm war. Der König gedachte, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Also Daniel war der Beste von diesen drei Vorstehern. Und der König denkt jetzt daran, ihn über das ganze Reich zu setzen. Das heißt, Daniel wäre der Zweite im ganzen Königreich gewesen. Da suchen die Vorsteher und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinen Anklagegrund und keine schlechte Handlung finden, weil er treu war und kein Vergehen und keine schlechte Handlung an ihm gefunden wurde. Also, er war untadelig. Vers 6, da sagten diese Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden. Es sei denn, dass wir in dem Gesetz seines Gottes einen gegen ihn finden. Dann liefen diese Vorsteher und Satrapen eilig zum König und sagten zu ihm, König Darius, lebe ewiglich. Alle Vorsteher des Königreiches, die Statthalter und Satrapen, die Räte und die Landpfleger sind Rats geworden, dass der König eine Verordnung aufstelle und ein Verbot erlasse, dass ein jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Also, jetzt haben sie etwas, bei seiner Religion können sie ihn packen. Nun, die Löwen, warum fressen die Löwen eigentlich Menschen? Nun, die Löwen fressen Menschen, weil sie kein Gewissen haben. Sie machen sich kein Gewissen daraus. Sie sind einfach Tiere. Und sie leben durch Instinkt. Wir werden in nächster Zeit einiges im Daniel-Buch lesen über Tiere. In Kapitel 7 kommen eine ganze Reihe von Tieren vor. Und es ist gut, wenn wir uns jetzt ein bisschen da Gedanken machen. Der Mensch ist kein höher entwickeltes Tier. Ich habe schon gesagt, der Mensch unterscheidet sich in mindestens vier Punkten von dem Tier. Er kann sprechen, er kann denken, er hat einen aufrechten Gang und er hat ein Gewissen. Aber diese Minister waren wie Tiere. Sie haben sich benommen wie Tiere. Sie haben sich kein Gewissen gemacht, einen Menschen auf die Seite zu schaffen, einen Menschen zu töten, ohne schlechtes Gewissen zu haben, ohne Ethik, ohne Moral, ohne Normen, ohne absolute Werte. Weil sie Gott, dem lebendigen Gott, nicht akzeptieren als absoluten Wert. So ist es also möglich, dass Menschen wie Tiere handeln. Und genau das tun diese Leute hier. Vers 9. Nun, König, erlass das Verbot und lass eine Schrift aufzeichnen, die nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist, nicht abgeändert werden darf. Das Gesetz der Meder und Perser wird also benutzt, um Menschen zu unterdrücken. In dem Fall, um einen Daniel aus dem Weg zu schaffen. Es geht hier um das Gottesdienstverbot für 30 Tage. Was hat das Ganze zu tun im ganzen Buch, im restlichen Buch Daniel? Gibt es im restlichen Buch Daniel noch einmal so etwas, dass der Gottesdienst verboten wird? Wie hier? Hier für 30 Tage. Weiß jemand etwas? Eine Geschichte im Buch Daniel, wo der Gottesdienst verboten wird? Das wäre bei Esther, meinst du? Oder? Ja, es kommt noch mal was vor, genau. Antiochus. Antiochus der Vierte hat tatsächlich den Gottesdienst verboten bei den Juden. Das heißt, und nur noch mehr, nicht nur den Gottesdienst verboten, er ist dann auch mit Todesstrafe vorgegangen gegen jeden, der seinem Edikt nicht gehorchte. Wir werden darüber noch lesen in Kapitel 7, in Kapitel 8 und in Kapitel 11 und in Kapitel 12 von Daniel Buch, also gerade 4 Kapitel kommt das vor. Und hier wird das Volk vorbereitet. Vergessen wir nicht, Daniel Buch ist geschrieben an die Heiligen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft und die jetzt erwarteten das Königreich Gottes, so wie es Hesekiel vorausgesagt hat. Und Daniel Buch gibt ihnen die Botschaft, ihr müsst noch eine Zeit lang warten und es geht noch durch eine Zeit der Tiefe, bis das Königreich Gottes kommt. Und da müsst ihr treu sein, da müsst ihr euch bewähren. Das heißt, was hier der Daniel im Kleinen erlebt, erleben die Heiligen im Danielbuch im Großen nachher, unter der Zeit von Antiochus. Das ist mir immer wieder aufgefallen im Buch Daniel. Die Geschichte im Kleinen bereitet vor auf die Geschichte im Großen. Die Geschichte mit den drei Freunden im Feuerofen bereitet vor auf die schwere Verfolgungszeit unter Antiochus. Die Geschichte hier bereitet vor, wo die Menschen wie Tiere handeln, bereitet vor auf diesen Antiochus, der wie ein Tier handelt und gegen die Heiligen Israels vorgeht in der Makkabäerzeit. Das tägliche Opfer sollte eines Tages eingestellt werden, aber nicht für 30 Tage, sondern für 1290 Tage. Nicht 30 Tage, sondern 3,5 Jahre. Also hier, von daher ist, wenn man das von dieser Seite her liest, bekommt dieses Kapitel einen ganz neuen Wert. Also nach dem Gesetz der Meder und Perser, davon habe ich schon gesagt, dass der König also dem Gesetz untersteht, wenn er mal ein Gesetz ratifiziert oder bestätigt worden ist, dann konnte es nicht einmal der König mehr rückgängig machen. Und dieses unaufhebbare Gesetz ist genau das Mittel, um den Daniel zu beseitigen. Ja, übrigens interessant ist das, wenn man so die moderne Welt vergleicht, wenn in der modernen Welt ein neues Gesetz kommt, dann sind das meistens Gesetze, die nicht mehr rückgängig gemacht werden. Oder wurde das Abtreibungsgesetz je wieder rückgängig gemacht? Ist es je wieder rückgängig gemacht worden? Oder das Schwulengesetz, wenn das mal durch ist, oder? Mit Schwulenehe und so weiter. Wird das wieder rückgängig gemacht werden? Kaum. Also, in der Praxis ist es oft so. Antidiskriminierungsgesetz. Ja. Das wird nicht mehr rückgängig gemacht werden. Vers 10. Deshalb ist der König Darius die Schrift, und das zwar das Verbot, aufzeichnen. Er fühlte sich wahrscheinlich geschmeichelt. Es war bis jetzt noch nie vorgekommen, dass ein König das Beten verbieten darf. Also das für, natürlich nur für eine begrenzte Zeit von 30 Tagen. Man soll ja nicht die Religion der Leute überstrapazieren, also die religiösen Gefühle der Leute überstrapazieren. Nein, aber man hätte 30 Tage genügen, um den Daniel einzukerkern, beziehungsweise den Löwen vorzuwerfen. Ja, aber Daniel war auch vorbereitet. Nun, er hatte natürlich jetzt mittlerweile 70 Jahre Schule hinter sich. Geistliche Schule. Aber in Kapitel 1 war es eine kleine Sache gewesen, keinen Kompromiss zu schließen. Hier in Kapitel 6 ist es eine große Sache. Vers 11, als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus. Jetzt hat er zwei Gesetze, die einander widersprechen, oder? Zwei Schriften. Das Schrift der Meder und Perser gegen die Schrift Gottes. Die Schrift der Meder und Perser sagt, du darfst nicht beten. Die Schrift Gottes sagt, du sollst beten. Wenn Gesetz gegen Gesetz, wenn Menschen irdische Gesetze erlassen, die mit dem Himmlischen kollidieren, dann ist unsere Liebe zu Gott gefragt. Unsere Treue zu Gott gefragt. Dann zeigt es sich, ob man den Herrn wirklich liebt von ganzem Herzen. Und ob man ihm vertraut. Nun, in 1. Samuel 8 stand, wenn sie in Gefangenschaft sind, sollen sie in Richtung den Tempel beten. Das macht er jetzt hier. Er betet in Richtung Tempel, in Richtung Jerusalem. Damals hatten sie offene Fenster Richtung Jerusalem. Wir haben heute offene Fenster in Richtung zu Gott, jeden Tag. Und dreimal des Tages, und nicht nur 5 Minuten, ja, dreimal des Tages hat er gebetet. Das waren nicht Kurzgebete, das war eine ausgedehnte Gebetszeit. Vers 12, da liefen jene Männer eilig herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Dann nahten sie und sagten vor dem König, betreffend des königlichen Verbotes, hast du nicht ein Verbot aufzeichnen lassen, dass jedermann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbitten würde, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sagte, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Darauf antworteten sie und sagten vor dem König Daniel, einer der Weggeführten von Juda, achtet nicht auf dich, König, noch auf das Gebot, auf das Verbot, das du hast aufzeichnen lassen, sondern er verrichtet dreimal des Tages sein Gebet. Da wurde der König, als er die Sache hörte, sehr, sehr betrübt und er sann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da liefen jene Männer eilig zum König und sagten zum König, wisse, König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, dass kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Also das bringt jetzt den König in große Verlegenheit, weil er den Daniel liebt. Und er versucht alles Mögliche, aber es gelingt ihm nicht, Daniel zu retten. Vers 17, dann gab der König Befehl und man brachte Daniel und warf ihn in die Löwengrube. Tierische Menschen werfen andere Menschen den Tieren vor die Tiere zum Fressen. Der König hob an und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Woher wusste denn der König das? Woher wusste das? Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der möge dich retten. Wie kommt er auf diese Idee? Also Daniel war nicht ganz sicher nicht einer, der geschwiegen hat am persischen Hof. Und es waren nicht Jahrzehnte, die Daniel diente am persischen Hof. Das war höchstens ein Jahr, dass Daniel am persischen Hof gedient hatte. Denn wir schreiben immer noch das Jahr 539 vor Christus. Das war das erste Jahr der Meder und Perser. Das heißt, Daniel hatte von Anfang an Farbe bekannt und schon so klar Zeugnis abgelegt, dass der König Bescheid wusste von dem Gott Daniels und er wusste auch, dass Daniel ihm ohne Unterlass dient. Also ohne Unterlass heißt beständig, ohne wirkliche Unterbrechung. Das heißt, Daniel verstand seinen Beruf als einen Gottesdienst. Das war nicht zweigeteilt, ja. Das ist eine Sache für die Arbeit, fürs Geld arbeiten, das andere Sache arbeiten wir für den Herrn. Daniel hat sein Leben nicht so verstanden. Daniel hat sein ganzes Leben für den Herrn gearbeitet. Und da gehörte der Beruf dazu. Also das ist ganz eindeutig. Ist auch für uns eine gute Erinnerung, dass wir in unserem Beruf für den Herrn arbeiten. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt, und der König versiegelte ihn mit einem Siegelringe und mit dem Siegelringe seiner Gewaltigen, das heißt seiner Fürsten, damit hinsichtlich Daniels nichts verändert würde. Darauf ging der König in seinen Palast und er übernachtete fastend. Also die anderen Fürsten haben also gut dazu geschaut, dass ihr Siegelring auch drauf ist, damit dieses Siegel wirklich nicht gebrochen wird, dass der Daniel da schön brav in der Grube bleiben muss. Der König selber geht in seinen Palast und er übernachtete fastend, das heißt, er war traurig, er hat getrauert. Ein Zeichen der Trauer, das Fasten hier. Und er ließ keine Konkubinen zu sich hereinführen. Nun, die Könige hatten ja Weiber in Massen, offensichtlich, aber da war ihm gar nicht zumute, nach irgendeiner Ablenkung. Und der Schlaf floh von ihm. Dann stand der König auf beim Morgengrauen, sobald es hell wurde, und ging eilends zur Löwengrube. Wieso eigentlich? Warum geht er zur Löwengrube? Also, ohne eine winzige Hoffnung, dass Gott ihn doch retten hätte können, wäre er wahrscheinlich nicht hingegangen. Er muss also doch irgendwie noch ein Fünkchen Hoffnung gehabt haben. Nun ja, wir wissen es nicht. Und als er sich der Grube nahte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König hob an und sagte zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebenden Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, vermocht, dich von dem Löwen zu retten? So spricht er da hinein in die dunkle Grube zu einem Menschen, von dem er fast zu 100% glaubt, dass er tot ist. Es sei denn, dass es einen Gott gibt, der Wunder tut. Da sagte Daniel zu dem König: König, lebe ewiglich. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und hat den Rachen der Löwen verschlossen. Also Gott hat den Rachen der Löwen verschlossen. In Hebräer 11, Vers 33 steht, Hebräer 11, Vers 33 steht, durch Glauben haben sie der Löwen Mäuler verstopft. Also Daniel hat durch Glauben die Mäuler der Löwen verstopft. Hier lesen wir: Mein Gott hat den Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Jetzt frage ich an euch: Wer hat jetzt eigentlich das Löwenmaul verstopft? Der Daniel oder der Engel des Herrn? Nach Hebräer 11, Vers 33. Bitte?
Durch Daniels Glauben. Also, er hat nicht so gehoben, dass er unter dem Zug bleibt, sondern einfach hat Gott vertraut.
Hier steht, dass der Engel den Rachen der Löwen verschlossen hat. Wie können wir das harmonisieren? Ja, genau. Es ist hier zweierlei. Einerseits brauchte es den Glauben des Daniel, andererseits brauchte es den Engel des Herrn. Das heißt, Gott handelt aufgrund des Glaubens. Es ist aber trotzdem Gott, der handelt. Es sieht aber so aus, als ob der Gläubige durch seinen Glauben das bewirkt. In Wirklichkeit bewirkt es Gott. Der Gläubige hat zu glauben, zu vertrauen, treu zu sein. Nun, er kann natürlich nur glauben, wenn er weiß, dass er im Willen Gottes steht. Aber Daniel wusste, dass er im Willen Gottes steht. Daniel wusste, dass er einen Platz hat dort am Königshof in Persien und dass Gott noch etwas vorhat mit ihm dort am Königshof in Persien. Und selbst wenn Gott es nicht vorgehabt hätte und wenn Gott gesagt hätte, nein, jetzt ist dein Leben zu Ende, aber es war seine Sache, dem Herrn zu vertrauen. Und so hat er dem Herrn vertraut. Und es war die Sache Gottes, den Mund der Löwen, das Maul der Löwen zuzuhalten. Also auf diese Weise ist es ein Zusammenspiel zwischen Glauben des Menschen und Wirken Gottes. Es ist immer so in der Bibel. Es ist immer so, das sind zweierlei, die gehören zusammen. Es ist der Mensch, der glaubt, und es ist Gott, der handelt. Es ist nicht so, dass der Mensch gar nichts tut und Gott immer alle nur handelt, oder dass der Mensch alles tut und Gott nur zuschaut dabei. Da, Vers 24, da freute sich der König sehr und er befahl Daniel, aus der Grube herauszuholen. Also Daniel wird aus der Grube herausgeholt. Natürlich wurden vorher noch schnell die Verschwörer gebracht, denn sonst durfte ja das Siegel nicht gebrochen werden. Das heißt, es wird hier nicht erwähnt, dass die Verschwörer gebracht werden mussten, aber wir lesen ja im nächsten Vers, dass sie schon da sind. Der König gab Befehl und man brachte jene Männer, die Daniel angezeigt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Also sie sind schon da, gerade mit der ganzen Familie, und werden jetzt den Löwen vorgeworfen. Und jetzt kommt praktisch die Probe, die Gegenprobe, ob die Löwen vielleicht schon so viel zu essen bekommen hatten, dass sie gar keinen Hunger hatten. Nein, die hatten sie nicht. Ja. Die Gegenprobe beweist, dass sie doch noch Hunger hatten, diese Löwen. Ja. Und zwar genug Hunger. Manche haben gesagt, das ist aber brutal, die armen Kinder, was müssen die hier für die Eltern büßen? Nur das war so Sitte. Es war so Sitte, dass immer die ganzen Familien mitgerichtet werden. Mit der Sünde der Väter, sozusagen. Und außerdem, wie groß die Kinder waren, wissen wir nicht. Also, wie alt die Kinder waren. Es ist nicht gesagt, dass die kleinen Kinder noch dabei waren. Wichtig ist hier, was ist die Lektion? Wir lesen in Daniel 12, hier ist die kleine Geschichte, und wir lesen in Daniel 12 von der großen Geschichte. Hier ist es im Kleinen geschehen, dass durch den Glauben, weil er glaubte, kommt er aus der Grube wieder hervor. Dort in Daniel 12 lesen wir, weil sie treu waren, dem Herrn glaubten, kommen sie aus der Grube des Todes wieder hervor und sie stehen auf aus den Toten und die Feinde werden gerichtet. Das steht in Daniel Kapitel 12, Vers 2, und jene werden erwachen, viele von denen, die in der Staubeserde schlafen, werden erwachen, diese zum ewigen Leben, und jene werden erwachen zu Schmach und Schande, ewiglich. Und ehe sie noch auf den Boden der Grube gekommen waren, bemächtigten sich ihrer die Löwen und zermalten ihre Gebeine. Dann schrieb der König Darius an alle Völker, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, Friede euch in Fülle. Von mir wird Befehl gegeben, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs bebe und sich fürchte vor dem Gott Daniels, denn er ist der lebende Gott und besteht in Ewigkeit, und sein Königreich wird nie zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Hier merken wir die gleiche Erkenntnis, die Nebukadnezar hat, bekommt jetzt hier der Darius, dass der Gott Daniels der lebendige Gott ist und dass er ein ewiges Königreich hat, eine ewige Herrschaft, die nie zu Ende geht. Das hat hier der persische König sehr schnell erkannt, wozu Nebukadnezar so lange Zeit brauchte, das erfasst er hier in kürzester Zeit. Vers 28, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder tut im Himmel und auf der Erde, denn er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Aber dieser Daniel hatte gedeihen unter der Regierung des Darius, und zwar unter der Regierung Kores des Persers. Also wiederum und oder und zwar. Diesen Vers 29 hatten wir ja schon gelesen. Jetzt schaue ich gerade, ich hätte hier glaube ich noch eine Folie. Könnte man noch den Beamer aufschalten? Ich habe ja gesagt, Geschichte im Kleinen und Geschichte im Großen. Es gibt hier noch eine größeren Vergleich der Geschichte. Man kann nämlich die Geschichte Daniels, schauen wir uns das mal an. Überlegen wir uns mal, hier ist ein König, der beabsichtigt, diesen Mann über das ganze Königreich zu setzen, einen Mann, der unschuldig ist und aus Neid in die Grube des Todes kommt, obwohl der Herrscher, der ihre Intrige erkannte, versuchte, ihn zu bewahren. Ah, wir haben wieder das gleiche Problem wie vorher, sehe ich gerade. Komm da. Also nochmals, der König beabsichtigt, seinen Mann über das ganze Königreich zu setzen. Einen Mann, der unschuldig ist, der aber dann aus Neid wegen anderer, aus dem Neid anderer, in die Grube des Todes kommt, obwohl der Herrscher, der ihre böse Intrige erkannte, versuchte, ihn zu bewahren. Ich merke, das ist nicht alles drauf, aber ich kann es nicht besser machen. Jetzt vergleichen wir das mit dem Herrn Jesus. Ihm gebührt die Herrschaft über alles. Er war unschuldig und er wurde aus Neid dem Tode preisgegeben, obwohl Pilatus, der ihren Neid erkannte, versuchte, ihn freizugeben. Zweite Zeile. Bei Daniel gab es für den König Darius keine Möglichkeit, ihm diesen Tod zu ersparen, denn das Gesetz der Meder und Perser ist unwiderruflich. Gott hatte bei Christus keine Möglichkeit, ihm diesen Tod zu ersparen, denn das von uns gebrochene göttliche Gesetz ist unauflösbar, ist unwiderruflich. Bei Daniel kommt in die Grube, die Grube wird mit einem Stein verschlossen und mit dem Siegel des Königs versiegelt, aber dann war ein Engel in der Grube. Bei dem Herrn Jesus, er kommt ins Grab, das Grab wird mit einem Stein verschlossen und mit dem Siegel der Autorität Roms versiegelt, aber danach war ein Engel im Grab. Bei Daniel sehen wir, dass keine Verletzung an ihm gefunden wird, weil er auf seinen Gott vertraute. Kapitel 6, Vers 24. Gott hatte ihn erhört. Bei dem Herrn Jesus, er kommt unversehrt aus dem Grab, er wurde wegen seiner Gottesfurcht willen erhört, um seiner Gottesfurcht willen erhört. Hebräer 5, Vers 7. Und zum Schluss, bei Daniel, die Feinde werden gerichtet, aber er, Daniel, wird erhöht und Gottes Name wird verherrlicht. Und bei dem Herrn Jesus, er wird erhöht, die Feinde werden gerichtet und Gottes Name wird verherrlicht. Also die Parallelen sind auch hier großartig. Parallelen zu einer viel größeren Geschichte als die Löwengeschichte. Fragen noch zu Daniel 6?
Ich habe eine Frage. Also damals war es natürlich wahrscheinlich Widerspruch einzulegen, wenn die
verleugnen. Hätte auch keine Chance gehabt, weil das Gesetz der Meder und Perser stand fest und die hätte man natürlich. Dass er selber entschieden hat, sie in die Grube zu werfen.
Die verleugnen. Das war ja nicht nach dem Gesetz.
Die Verleumder.
Ja, die Daniel verleumdet.
Ach so, dass er die, ja gut, da wäre jetzt zu wissen, müsste man wissen, wie waren die sonstigen Gesetze für Verleumder, für Betrüger. Oder? Der hat sie ja als Betrüger entlarvt. Und dann, wahrscheinlich gab es hier auch Todesstrafe für Betrüger, die andere zum Tode bringen oder zum Tode bringen wollen. Ich denke, er hat gesetzlich gehandelt. Also es sind ja Menschen, die ganz vorsätzlich jemand anderen durch Intrige bewusst und wohlüberlegt dem Tode ausliefern wollten. Das ist, war, und das war wahrscheinlich, da war wahrscheinlich Todesstrafe drauf.
Das interessiert mich gerade nicht. Nicht verhandelt hat, aber gleich
Strafe. Ach so, das.
Das könnte ja auch neu gesetzt
werden. Ja. Ja, aber ich nehme an, dass in, gerade in so einem Staat wie, wie Medo-Persien, dass die schon Gesetze hatten, erst Todesstrafe sowieso, aber auch Gesetze hatten für Betrüger, also für solche Betrüger, die andere den Tod ausliefern. Ich weiß nicht, ich bin sehr schlecht in Gesetzen, also da müsste man sich, ich weiß nicht, wo man das sowas erfahren könnte überhaupt, wie das Gesetz der Medes und Perser sonst noch war. Gut. Ja, er hatte Gott vertraut. Auch hier, er hatte Gott vertraut. Also das Vertrauen Daniels wird, Vers 24, das Vertrauen Daniels wird hier stark herausgestellt. Das ist die Logik des Glaubens. Er glaubte, dass Gott einen Auftrag für ihn hat. Also der war nicht so schnell in Panik. Ja, jetzt ist es aus. Nein, wenn der kannte seinen Gott über 70 Jahre lang und länger wahrscheinlich und wusste, dass Gott hier das verwendet zu seiner Ehre. Das bringt uns zu Kapitel 7. Kapitel 7 wird uns eine längere Zeit beschäftigen, weil es ist ein nicht einfaches Kapitel. Auch heftig diskutiert. Und wir wollen uns ein bisschen Zeit nehmen für dieses Kapitel. Ich muss gerade schauen, wo meine Folien sind, die ich dazu brauche. Bevor wir das Kapitel angehen, möchte ich hier noch einen Überblick geben über die Zeit. Diese Folie habe ich nicht von mir selber, die hat mir mal jemand nicht langer Zeit jemand geschickt, aber sie gefiel mir recht gut. Das Buch Daniel, die Zuordnung von Ereignis zu Kapiteln. Das heißt, hier, wo sind wir gewesen? Kapitel 1 hatten wir, na, vielleicht mache ich es so, dann ist es leichter, dann kann ich mit der Maus ein bisschen herumfahren. Kapitel 1 hatten wir, bitte? Ah, das geht nicht, da muss ich umstellen. Ah. Das geht nicht. Es geht schon, man muss nur was umstellen. Es geht schon. So. Ah, das ist halt ein bisschen jetzt. Da geht's. Man kann's sehen, oder? Also hier, wir haben hier den. Die Kapitel 2, 3 und 4 sind chronologisch hintereinander. Dann folgt Kapitel 7. Also auf Kapitel 4 folgt Kapitel 7. Chronologisch. Das heißt, der Traum, den Daniel hat in Kapitel 7, ist vor Kapitel 5. Und den Traum, den er hat in Kapitel 8, ist vor Kapitel 5. Dann kommt Kapitel 5 mit Belsazar. Dann kommt Kapitel 9, ganz am Anfang der Regierung des Kyros. Dann kommt Kapitel 6 mit der Löwengrube, also erst nach Kapitel 9. Und dann erst kommen Kapitel 10 bis 12. Und bei uns sind jetzt wichtig, es sind vier Offenbarungen an Daniel. In Kapitel 7 ein Traum. In Kapitel 8 eine Vision. Ein Gesicht heißt es dort. In Kapitel 9 eine Weissagung. Und in Kapitel 10 bis 12 eine Weissagung. Und es geht jetzt vor allem uns um diese zwei Träume bzw. Gesichte. Im ersten Jahr Belsazars und im dritten Jahr Belsazars. Soweit. Dann noch etwas, eine weitere Vorbemerkung. Das können wir jetzt wieder anders verwenden. Mal schauen, ob das geht. Wir haben sehr viele Zahlen im Buch Daniel. Vor allem sind es die Zahl 7. Nun, ich muss einiges überspringen. Die Zahl 1, das ist jetzt nicht wichtig für uns, das ist die Einheitszahl. Die Zahl 2 ist die zweite, die Zahl der Teilung, das ist jetzt nicht wichtig. Aber die Zahl 3, die kommt ja in der ganzen Bibel überall vor. Es ist die Zahl Gottes. Und die Zahl 4 ist die Zahl des Menschen. Die haben wir jetzt in Kapitel 7. Da haben wir 4 Tiere, 4 Weltreiche, 4 Himmelsrichtungen. Die 4 kommt ganz, ganz häufig vor in Kapitel 7. In einer Vision sind so Zahlen, oder Ziffern muss man eigentlich sagen, sind Ziffern, haben oft eine große Bedeutung. Nicht, dass wir die Ziffern nicht wörtlich nehmen, wir nehmen die Ziffern wörtlich, aber wir wissen, wir wollen gleichzeitig auch die Bedeutung dieser Ziffern beachten. Also 4 bezieht sich oft auf die Welt, auf die irdische Welt, auf die Gesamtheit der Welt oder auf das Geschöpf, die Schöpfung. Die 5 ist die Zahl der Verantwortung, 2 mal die 5, das ist klar bei der Hand, 2 mal die 5 Gebote und so weiter. Die Zahl 6 ist der Mensch, die Zahl des Menschen in seiner Sündhaftigkeit kommt relativ oft auch vor. Die Zahl 7 kommt ganz besonders viel vor jetzt in Kapitel 7 und in Kapitel 12. Haben wir die geteilte 7, 3,5. Die Hälfte von 7. Hier haben wir die Zahl 7 als Fülle und Vollkommenheit. Die Zahl 7 ist eine zusammengestellt aus der 3 und aus der 4. Aber die Zahl 12 ist auch zusammengestellt aus 3 und 4. Nur das eine ist Plus, ist also addiert, das andere ist multipliziert. Die Zahl 12 ist auch die Zahl der Fülle, der Vollkommenheit. 8 und 9 lassen wir jetzt aus. 10 ist die Zahl der Vielheit, kommt auch vor in Kapitel 7. 12 ist die Zahl der Vollkommenheit und Vollendung, 3 mal die 4 oder 4 mal die 3. 40 brauchen wir nicht, 12 mal 12 brauchen wir jetzt auch nicht. 1000 ist einfach die große Vielheit. Also für uns ist jetzt wichtig die Zahl 7 und die Zahl 4 und die Zahl 3. Die kommen, und auch die Zahl 10 kommen hier vor in der Vision, in dem Traumgesicht, Kapitel 7. Das nur nebenbei. Also dass man auch mal ein bisschen achten, so nebenbei auf die Zahlen, die in den Visionen vorkommen. Also jetzt, er sieht hier 4 Tiere aufsteigen aus dem Meer. Vers 1. Im ersten Jahr Belsazers, des Königs von Babel, schaute Daniel ein Traumbild und Gesichter seines Hauptes auf seinem Bett, und er schrieb den Traum auf und berichtete die Summe der Sache. Daniel hob an und sprach: Ich schaute in mein Gesicht in der Nacht, und siehe, die 4 Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Die 4 Winde, die 4 steht für die Zahl der Welt, es sind 4 Himmelsrichtungen. Diese 4 Himmelsrichtungen und Himmelswinde stürmen los auf das Meer. Das Meer ist in der Prophetie oft eine bildhafte Weise für die Völkerwelt. Also die großen, die vielen Völker sind wie das Meer. Sie sind aufgewühlt, sie sind unruhig. Die Völkerwelt ist unruhig. Da gibt's Kriege und da gibt's, ein Volk wird vom anderen gejagt, wie ein Wind den anderen bläst und so weiter. Oder wie der Wind die Wellen bläst. Also, wie gesagt, Völkermeer. Und da bricht jetzt aus diesem ganzen Sturm heraus, aus diesem Meer treten jetzt 4 Tiere hervor. Vers 3. Und 4 große Tiere stiegen aus dem Meer, ein jedes verschieden vom anderen. Tiere stehen im Gegensatz zum Menschen. Das sind keine unterentwickelte Menschen, oder und der Mensch ist kein überentwickeltes Tier oder fortentwickeltes Tier, nein. Tiere und Menschen sind krasse Gegensatz. Und hier in diesem Kapitel, wo ist der Mensch? Wo ist der Mensch in Kapitel 7? Bitte? Nein, der Mensch. Wir haben vier Tiere, aber ein Mensch kommt auch vor. Nein? Der Daniel ist der, der das sieht. In Vers?
Vier.
In Vers 4, eins der Tiere bekommt das Herz eines Menschen. Das ist doch sehr, sehr bedeutend. Also, eins von diesen Tieren wird ein bisschen menschlich. Verliert etwas von seiner Bestialität. Gibt es noch einen Menschen im Kapitel? Ja, in Vers 13. Da ist ein Mensch. Jetzt haben wir. Vers 13. Zuerst sieht er Tiere, dann sieht er einen Menschen. Vier Tiere und ein Mensch. In Kapitel 2 waren es vier Teile eines Kolosses und ein Stein, der den Koloss zertrümmert. Hier vier Tiere und ein Mensch, der dem Tierischen ein Ende setzt. Ein Mensch, das ist ein Intelligenzwesen. Die Tiere stehen für ohne Intelligenz, für Brutalität. Es sind ja nicht nur irgendwelche Tiere, das sind ja brutale Tiere. Das sind Panther und Löwen und Bären und so weiter. Also.
Aber was Brutalität betrifft, steht der Mensch nicht auf Platz 3.
Jetzt komme ich nicht ganz mit.
Zumindest nach der Brutalität gemessen, der Mensch steht ja irgendwo auf Platz 3. Nach irgendwelchen Tieren.
Also nach der Bibel gemessen nicht. In der Bibel ist der Mensch ein Intelligenzwesen, das ist weit den Tieren weit überlegen. Gerade der krasse Gegensatz der Tiere ist der Mensch. So wie Gott ihn geschaffen hat. Der Mensch kann natürlich ein Tier werden ohne Gott. Das haben wir ja gesehen schon im Kapitel 6, oder wenn die werden wie Tiere, die handeln wie Tiere, diese Leute. Vier große Tiere stiegen aus dem Meer, ein jedes verschieden von dem anderen. Diese Tiere schauen nicht also auf zu Gott, richten sich nicht nach Gott aus. Damit wird dargestellt, dass diese Königreiche nicht nach Gott fragen und die sie regieren, die Könige dieser Reiche, nicht nach Gott fragen. Später werden ja die Tiere erklärt, die Tiere sind Königreiche. Einmal heißt es Könige, aber dann heißt es Königreiche, weil der König vertritt ein Reich. Jeder König, also jedes Tier steht für ein Königreich. Aber natürlich steht hinter dem Königreich ein Mensch, der das Königreich regiert, ist klar. Aber diese Menschen sind wie Tiere, sind hier bewusst so dargestellt. Sie sind eben nicht solche, die sich nach Gott ausrichten. Diese Herrscher kennen letztlich keine Moral. Sie anerkennen nicht einen absoluten Gott und absolute Werte Gottes. Sie steigen aus dem Meere herauf, aus dem Völkermeer. Wieso komme ich auf Völkermeer? In Jesaja 17, Vers 12 heißt es, wenn ich das vorlesen darf, Jesaja 17, Vers 12, wehe dem Getümmel vieler Völker, wie das Brausen der Meere brausen sie, und dem Rauschen von Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie. Also die Völker in ihrem Brausen sind wie das Meer. Und in der Vision ist das Meer, steht das Meer die Völkerwelt da, auch in der Offenbarung gewesen. Offenbarung hat ja viele Parallelen. Offenbarung 17, Vers 15, da sagt er, die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, das sind Volksscharen und Volksmengen und Völker und Sprachen. Also die Wasser, wo die Hure sitzt, die Hure Babylon in Kapitel 17 Offenbarung, die Wasser sind Völker und Völkerschaften und Sprachen, also viele Völker. Hier haben wir die Tiere, eigentlich haben wir vier Tiere, so, vier. Vier Tiere, das letzte ist kein Elch. Das sollte eigentlich ein Zehnhörnertier sein, aber ist nicht so gut gelungen. Ja. Was uns auffällt bei den Tieren ist, dass sie Wappentiere sind. Später in der Geschichte haben wir immer wieder zurückgegriffen, wenn Länder ihre Wappen zeichnen, dann kommen genau die vor. Der Löwe, der Bär und der Panther. Und der Adler fehlt jetzt noch. Der Adler wäre jetzt noch der Nächste. Lesen wir mal, was war das jetzt mit diesen Tieren. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügeln. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es wurde von der Erde aufgehoben und auf Füße gestellt wie ein Mensch und es wurde ihm ein Menschenherz gegeben. Also, das erste Tier, was ist besonders? Der Löwe ist stark, in der Bibel ist immer der Löwe, steht immer für Stärke. Die Flügel von einem Adler stehen wofür? Die Adlerflügel? Bitte? Für Weite? Nein. In der Bibel ist der Adler nicht für die Freiheit, sondern für die. Nein, nicht für die Freiheit. Nein. Der Adler steht in der Bibel für Schnelligkeit. Der Löwe für die Stärke, der Adler für die Schnelligkeit, der Bär für die Festigkeit. Also, die Stellen dazu, ich hoffe, dass ich sie habe. Ich habe jetzt nur die eine Stelle. Hesekiel 17, Vers 3. Das bezieht sich auf ein großer Adler mit großen Flügeln, langen Schwingen, voll buntfarbigen Gefieders, kam zum Libanon und nahm den Wipfel einer Zedre. Ich muss in mein Computerprogramm suchen. Da heißt, ich glaube, es ist von Jonathan. Schnell wie der Adler, flink wie der Adler. Ich schau gerade nach.
Schneller als Adler.
Schneller als Adler, hast du es? 2. Samuel 1, 23. Und der Löwe ist stärker als ein Löwe, das kommt auch irgendwo vor. Ja. Kommt auch dann an der gleichen Stelle. Okay. Also der Löwe Stärke, der Löwe mit Adlersflügeln, also stark und schnell. Bezogen auf Babylon in Hesekiel 17, Vers 3. Hesekiel 17, Vers 3, ein großer Adler mit großen Flügeln, ist hier bezogen auf Babylon. Vers 12, sage doch von dem widerspenstigen Hause, wisset ihr nicht, was das ist? Sage, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen, hat seinen König und seine Fürsten weggenommen. Und das wird dargestellt wie ein großer Adler mit großen Flügeln, voller buntfarbigen Gefieders, kommt zum Libanon und nahm die Wipfel der Zeder weg. Hesekiel 17, Vers 3. Die Chaldäer, Habakuk 1, Vers 8, sie fliegen herbei wie ein Adler, der zum Fraße eilt. Jeremia 49, Vers 22, der Nebukadnezar kommt, wie der Adler zieht er herauf. Auch auf Babylon bezogen. Also Babylon ist oft mit einem Adler verglichen, aber auch mit einem Löwen. Jeremia 49, Vers 19. Siehe, er steigt herauf wie ein Löwe. Der Nebukadnezar. Jeremia 4, Vers 7. Ein Löwe steigt herauf aus seinem Dickicht, ein Verderber der Völker. Nebukadnezar. Also mehrmals in der Bibel kommt das vor. Und allein das würde jetzt nicht genügen, um herauszufinden, wer der Löwe ist. Nur die Vergleiche sind noch zu wenig. Aber wenn wir dann alle anderen Tiere zusammen betrachten und wenn wir das Ganze vergleichen mit Kapitel 2, müssen wir sagen, genau, dann ist es eine genaue Parallele zu Kapitel 2. Dort war das erste Reich, das Reich Nebukadnezars, das babylonische Weltreich. Hier ist der Löwe, das babylonische Weltreich. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. Also ohne Flügel kann er natürlich nicht mehr so fliegen und siegreich über die Erde ziehen. Jetzt werden ihm die Flügel ausgerissen, aber noch mehr. Es wurde von der Erde aufgehoben und auf Füße gestellt wie ein Mensch. Also jetzt verliert er seine tierischen Züge. Die Adlerzüge und die Löwenzüge verliert er. Er steht jetzt aufrecht wie ein Mensch und wird von einem Tier zu einem Menschen. Worauf könnte sich das beziehen, wenn wir an Nebukadnezar denken? Auf seine Bekehrung. Er wird vom Tierischen zum Menschen. Zum Schluss seiner Regierung hat er sich bekehrt. Das könnte sein. Also ich kann es nicht hundertprozentig sagen, dass das das ist, aber das wäre ein Hinweis darauf. Gerade weil hier ist die einzige Stelle, wo noch Mensch vorkommt, außer dem Menschensohn. Im krassen Gegensatz zum Tier. Und es wurde von der Erde, ja, ein Menschenherz wurde ihm gegeben. Und genau das stand ja in Vers Kapitel 4, Vers 30 bis 33. Und da lasen wir in Kapitel 4, Vers 13, aus dem Menschen wurde ein Tierherz. Dem Menschen wurde ein Tierherz gegeben und jetzt wird es wieder umgekehrt. Jetzt wird dem Tier wieder ein Menschenherz gegeben. Also das passt hier. Kapitel 4, Vers 13 und dann die Bekehrung, Kapitel 4, Vers 30 und 33, was wir schon gelesen hatten. Also gehen wir zum zweiten Tier, Vers 5. Und siehe, ein anderes Tier, ein zweites, es glich einem Bären. Bär ist übrigens wirklich ein starkes Tier. Neben dem Löwen steht er wirklich auch für Stärke oder auch für Festigkeit. Er steht fest am Boden. Und bei diesem Bären, von ihm jetzt heißt es, es war nach einer Seite hin aufgerichtet. Also auf der einen Seite ist er noch am Boden. Ist er tierisch? Auf der anderen Seite bekommt er einen aufrechten Gang, wie bei dem Löwen, der zum Schluss ein Menschenherz bekommt. Was das bedeutet, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch ein kleiner Hinweis, dass Darius am Schluss endlich den Gott Israels anerkennt und ein bisschen menschlich wird. Ich weiß es nicht. Oder es kann was anderes, bedeutet was anderes, dass er aufgerichtet ist, um vielleicht zu rauben. Und in seinem Maul zwischen seinen Zähnen waren drei Rippen. Das ist jetzt klar. Drei Rippen und man sprach zu ihm so, steh auf, friss viel Fleisch. Also verzehre deine Beute, friss. Also dieses Tier nimmt ganz viel zu sich. Dieses Tier, wenn man das vergleicht mit dem Babylonier, das Medo-Persische Reich, das Zweite Reich, hat ganz viel gefressen. Also ganz viel Ländereien erbeutet. Wenn ich die Landkarte, ich glaube, ich habe hier irgendwo die Landkarten. Hier war Babylonien und hier ist Medo-Persien. Also der riesengroße Unterschied von dem relativ kleinen Babylonien zu dem großen Medo-Persien.
Sind die drei Rippen auch irgendwie drei Reiche, die sich vereinnahmen?
Manche Ausleger denken schon. Zum Beispiel meint einer, ich muss gerade schauen, ich habe mir das irgendwo notiert, Babylonien, Lydien und Ägypten. Also Babylonien im Osten, Lydien im Westen und Ägypten im Süden wären die drei großen Reiche, die sie eingenommen hatten. Und also das zweite Tier, das wäre also dieses Reich, wenn es parallel ist mit dem Kapitel 2, dann bleibt uns nur diese Wahl. Das dritte Reich, das dritte Tier, nach diesem schaute ich und siehe ein anderes Tier, wie ein Panther. Das dritte Tier ist also raubgierig und schnell. Der Panther ist ja wirklich auch bekannt für seine Schnelligkeit und für seine großen Sprünge. Alexander der Große hat große Sprünge gemacht. Schnell, flink. Und die Schnelligkeit wird gesteigert durch das, er hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Gerade vier. Also noch schneller als der Adler. Der hat gerade doppelt so viele Flügel wie der Adler. Das würde sehr passen für Alexander, für sein Reich. Die Schnelligkeit, mit der er die Perser überrannt hat. Die Zahl 4, wieso gerade 4 Flügel? Nun, da denken wir dann an die 4 Himmelsrichtungen. Denn Alexander ist, er kam vom Westen, aber er ist dann in allen Richtungen, also in den Süden, in den Nordosten, da gab es also dieses Kleinasien und dann ganz in den Osten hinüber. Das würde auch schon passen. 4 Himmelsrichtungen, also das heißt die ganze Welt. Die ganze damalige Welt, in alle Richtungen der damaligen Welt. Das Reich Alexanders war 3,2 Millionen Quadratkilometer groß. Also so ein Riesenreich. Schauen, irgendwo habe ich mir das auch notiert, welche Reiche das umspannte. Ich habe es jetzt nicht hier. Alexanders Reich, die Größe des Alexanderreiches, Moment. Ja, hier. Alexanders Reich umfasste das heutige Griechenland, Makedonien, Albanien, Türkei, Bulgarien, Ägypten, Libyen, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, Zypern, Irak, Iran, Afghanistan, Usbekistan, Pakistan und Teile Indiens. Also sehr große. Sehr großes Reich. Und das Tier hatte 4 Köpfe. Kapitel 7, Vers 6. Das Tier hatte 4 Köpfe. Die wachsen nicht nacheinander hervor, sondern sitzen gleichzeitig nebeneinander auf dem Tier. Manche Ausleger deuten das auf die 4 Generäle, aber ich kann mit dem nichts anfangen. Denn es geht nicht um die 4 Generäle. Dann müssten es ja 5 Köpfe sein. Alexander war der, wenn ein Kopf war, dann Alexander, oder? Das passt irgendwie nicht. Ich denke, es bedeutet das Gleiche wie die 4 Flügel, die 4 Himmelsrichtungen, das ganze Reich. Ja, 4 Köpfe, das schaut in alle Richtungen, in jede Richtung ein Kopf. Also wiederum diese Größe des Reiches nach allen 4 Himmelsrichtungen wird unterstrichen. Und ihm wurde Herrschaft gegeben, diesem Tier, diesem Alexander-Tier wurde die Herrschaft gegeben. Gott ist es, der es ihm gegeben hat. Danach kommt das vierte Tier. Vers 7, nach diesem schaute ich in den Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, furchterregend und schrecklich und überaus stark, und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte, und das Übrige zerstampfte es mit seinen Füßen. Das Tier wird als besonders schrecklich beschrieben, und wir dürfen nie vergessen, es ist immer aus der Perspektive Israels alles betrachtet. Für Israel war dieses vierte Tier von furchtbarer Schrecklichkeit. Es war verschieden von allen vorherigen Tieren. Das vierte Tier, nach dem Tod Alexanders, kam es ja zu diesen Kämpfen, und das Reich, das als stärkstes Reich hervorging, war, ich habe schon gesagt, 2 Reiche waren es, das Reich des Königs des Südens und das andere war das Reich des Königs des Nordens. In Kapitel 2 hatten wir ein zweigeteiltes Reich, das sich nicht vereinen lässt. Aber eins war schwach und eins war stark. Könnt ihr euch erinnern? Kapitel 2 hieß es, der größtenteils war es stark und teils war es schwach. Welcher war der schwächere Teil? König des Südens oder König des Nordens? Der Süden. Der südliche König war immer der schwächere Teil. Waren auch immer knapp dran, dass der König des Nordens den Süden eingenommen hat, aber ist aber nie wirklich gelungen. Allerdings, also, aber hier haben wir den starken Teil vor uns. Hier spricht er ja von einem Tier, der nicht einem geteilten Tier, sondern ein Tier, heißt es. Und das zerstampft und zertritt und zermalmt. Das heißt, es kann nur das Seleukidische Reich gemeint sein und nicht das Ptolemäische Reich. Also wenn noch eins in Frage käme, wäre das Ptolemäische Reich oder alle zusammen, aber zusammen waren sie ja nicht. Sie waren ja immer geteilt. Von daher scheint mir das hier wohl nur das Nördliche, also das Reich des Königs des Nordens, ins Blickfeld kommt. Ja, der König des Nordens hat Israel eingenommen. Zuerst war ja Israel unter der Hand der Ptolemäer bis zum Jahr 198 und dann hat der König des Nordens Israel überrannt und Israel weggenommen. Das war 198 vor Christus. Wir sind schon inzwischen weiter in der Geschichte. Nicht das Nordreich Israels, sondern der König des Nordens, die Seleukiden, haben die Israeliten, das Reich Juda hieß es damals, haben das Reich Juda eingenommen und den Ptolemäern weggenommen. Israel hatte keine Eigenherrschaft. Israel war immer unter der Herrschaft entweder der Griechen, also der Perser, zuerst der Babylonier, dann der Perser. Die Perser haben sie aber heimgeschickt. Unter den Persern wurden sie befreit. Dann war Israel frei. Dann kam Alexander der Große, hat alles überrannt, aber hat nichts Besonderes mit Israel gemacht. Das war alles einfach unter seiner Herrschaft. Dann, da gab's gar nicht, da wurde nicht viel gekämpft, ja. Das wurde gleich eingenommen. Aber dann, unter den Nachfolgern Alexanders, kämpften jetzt der Seleukide, der König des Nordens, gegen den König des Südens und genau die Grenze des Reiches war Israel. Exakt. Und die erste Zeit war Israel unter der Herrschaft der Ägypter, das heißt der Ptolemäer, bis zum Jahr 198. Vom Jahr 312 bis zum Jahr 198 war das Israel ptolemäisch. Unter der Herrschaft des Königs des Südens. Dann hat dieser Antiochus der Dritte, der Vater von Antiochus dem Vierten, hat in einem großen Sieg Israel eingenommen und den Ägyptern weggenommen. Und dann war ab jetzt war Israel immer unter der Herrschaft der Seleukiden. Es war also unter der Herrschaft des Königs des Nordens. Bis zum Schluss, bis dann die Römer kamen. Nein. Die Makkabäer haben sich einen Freiheitskampf. Im Freiheitskampf haben sich die Freiheit erkämpft für 80 Jahre. Und das war im Jahr 165. 165, 164 hat sich Israel befreit durch die Makkabäer. Und dann hatten sie etwa 80 Jahre Ruhe. Da waren sie also selbstständig, die Israeliten, diese 80 Jahre, bis dann die Römer kamen und die Römer dann Israel besetzten. Aber in der Zeit, vor den Makkabäerkriegen war Israel in Hand des Königs des Nordens. Es war verschieden von den vorigen Tieren und es hatte 10 Hörner. Dieses Tier hatte 10 Hörner. Das ist das Einzige, was gesagt wird. Ja, was ist so schrecklich? Das erfahren wir noch nicht, da müssen wir noch warten. Irgendwas war ziemlich schrecklich bei diesem Tier, bei diesem seleukidischen Tier. Wir kommen schon weiter. Ich sehe das gleich. Also hier, das war das Alexander der Große und hier haben wir das vierte Reich nach Alexander. Das war zuerst das geteilte, dieser Kampf, wer bekommt was. Und schlussendlich stellte sich heraus, dass die Seleukiden, hier gelb gezeichnet, den größten Teil hatten. Und dann noch später dann sogar noch größeren Teil hatten, das war im Jahre 281, waren die Seleukiden sehr, sehr weit ausgedehnt. Und später hat sich das aber mit der Zeit ein bisschen wieder abgebröckelt, sodass das Reich der Seleukiden ab 164 dann schon langsam wieder zerfiel, bis die Römer kamen und ihnen schlussendlich alles weggenommen hatten. Wir hatten diese Karten schon gesehen. Hier die 10 Könige. Es hatte 10 Hörner. Hörner sind in Daniel immer Könige. Also wir können nicht sagen, 10 Hörner sind 10 Königreiche. Nein, Hörner sind Könige. Zum Beispiel der Ziegenbock in Kapitel 8 hat ein großes Horn. Das war Alexander der Große. Der Widder hatte 2 Hörner. Der medische König und der persische König. Und die kämpften gegen Alexander. Die haben dann verloren gegen Alexander. Und aus diesem vierten Tier, das heißt ja, ich betrachtete die Hörner und ich verweilte, und siehe da, stieg zwischen ihnen ein anderes Horn, ein kleines, auf, und drei von den vorigen Hörnern wurden vor ihm ausgerissen, entwurzelt. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen. Diese Menschenaugen sprechen von einem Menschen, also von einem menschlichen Wesen, aber es ist tierisch. Ein Mund, der redete große Dinge. Ein Horn hat Augen wie Menschen, das heißt ein intelligentes Horn. Es spricht, also irgendwie ein ganz besonderes Wesen, dieses vierte, dieses zehnte, dieses Horn, das elfte Horn. Es steht ja da 10 Hörner. Und dann kommt ein kleines Horn, ein elftes Horn auf, und drei von den vorigen Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Wer sind die Hörner? Nun, ich darf jetzt ein bisschen vorgreifen. In Vers 1. Ein viertes Königreich wird aufstehen, Vers 23. Es wird die ganze Erde fressen und sie zertreten und sie zermalmen und die 10 Hörner, Vers 24. Die 10 Hörner, das bedeutet, aus eben diesem Königreich werden 10 Könige aufstehen und ein anderer wird nach ihnen aufstehen und dieser wird verschieden sein von den vorigen und er wird 3 Könige erniedrigen. Also, worum geht es hier? Nun, wenn wir die Geschichte ein bisschen betrachten, dann schauen wir uns diese Hörner an. Die Hörner sind Herrscher. Zuerst hatten wir diesen Antigonus, der ja dann unterworfen wurde, getötet wurde im Jahr 301. Übrigens, die Zahlen stimmen hier nicht. Es heißt nicht 301 bis 312, es heißt 312 bis 301. Denn es geht ja immer runter, nicht rauf. Das war Antigonus. Er war zwar jetzt nicht ein Seleukide, aber er hat dort regiert, wo das Seleukidische Reich hinkam. Seleukus der Erste, er war der Begründer des Seleukidenreiches, 312 bis 280. Antiochus der Erste, 280 bis 261. Antiochus der Zweite, 261 bis 246. Seleukus der Zweite, 246 bis 226. Seleukus der Dritte, 226 bis 223. Antiochus der Dritte, das war der erfolgreichste, 223 bis 187. Der hat das Reich vergrößert. Sein Sohn Seleukus IV., 187 bis 175, und sein zweiter Sohn, der eigentlich die Herrschaft gar nicht bekommen hätte dürfen, denn es hätte noch einen Sohn dazwischen gegeben, der hieß Antiochus IV. Und dieser Antiochus IV. Ist hier fett gedruckt, weil er uns ganz besonders noch beschäftigen wird. Er regiert, bitte? Ja, es sind sogar nur 8, oder? Er ist der 9. Der 9. Ja, wir lesen gerade weiter. Ich komme gerade zu den 10. Antiochus der 4. wäre also hier der 9. Er demütigte 3 von den 10. Wer sind die 10? Nun, der eigentliche 9. wäre der Neffe Demetrius gewesen. Den hat er kurzerhand nach Rom verbannt. Denn die Römer brauchten immer eine Geisel, weil die Seleukiden mussten den Römern immer Steuern bezahlen. Und die Römer haben gesagt, okay, ihr bezahlt uns Steuern, aber ihr gebt uns immer eine Geisel. Und wenn ihr irgendjemand von dem Königshaus muss als Geisel nach Rom, und wenn ihr die Steuern nicht bezahlt, bekommt ihr die Geisel nicht. Und dann haben sie immer dann, also die haben unter praktisch Druck gemacht mit dem. Ja. So musste also einer hin und der hat seinen Neffen, Demetrius, der wäre in der Reihe der Könige dran gewesen. Den hat er nach Rom verbannt und seinen Bruder Seleukus IV., der vor ihm regierte, den hat er vergiftet. durch einen Mitarbeiter, der hieß Heliodorus. Das heißt, hier sind sich die Geschichtsschreiber nicht einig. Hat er ihn selber vergiftet oder war das der Heliodorus alleine, der auf Eigenregie den Bruder vergiftet hat? Das weiß man nicht wirklich. Wird man vielleicht auch nie wissen. Er selber regierte für seinen Vormund und Neffen Antiochus V., denn der wäre auch noch vor ihm gewesen. Antiochus, der war 5 Jahre alt zu der damaligen Zeit. Und er hat sich als sein Onkel, hat er gesagt, ich bin jetzt der Vormund von Antiochus und solange der kleine Antiochus einfach nicht kann, regiere ich für ihn. Später wurde der Antiochus dann ermordet, als er ein bisschen älter wurde und gefährlich für seine Regierung, hat er ihn ermorden lassen. Das heißt, wenn das stimmt, dann hätte er die drei, jetzt zählt er mal, die anderen, ja, wir haben hier 7, von Antigonus bis Antiochus III. Sind 7. Dann ist dieser Seleukus IV., den hat er vergiftet. Das war Nummer 1. Den Demetrius hat er nach Rom geschickt, das war Nummer 2. Und den Neffen Antiochus, für den hat er regiert und später umgebracht, das war Nummer 3. Dann hätte er also 3, die eigentlich die Regierung vor ihm bekommen hätten oder hatten, hat er auf den Weg geschaffen. Also 3 gedemütigt. Das ist würde jedenfalls hier passen. Er war dann der 8., weil der Seleukus den hat er aus dem Weg geräumt. Zurück. Vers 9. Also, was man von diesem kleinen Horn hier erfährt, ist, dass es in Vers 8 ist, dass es Menschenaugen hat, intelligent, große Dinge redet. Vers 9 steht, ich schaute, bis Throne hingestellt wurden, also schnell hingestellt. Im Hebräischen heißt es, bis Throne hingeworfen wurden. Das Bild ist hier von einer raschen Gerichtssitzung. Also ein Gericht findet statt. Und es ließ sich nieder ein Hochbetagter, einer, der schon lange, lange, lange lebt. Das ist niemand anderer als Gott, der Ewige. Der setzt sich nieder und sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Also das Gewand weiß wie Schnee bedeutet, seine Kleider sind unbeschmutzt und sie sind hell, hell, hell. Da gibt's nichts Böses dran. Sein Haar ist wie reine Wolle. Nicht nur, dass er alt ist, sondern auch weiß. Heißt, spricht von Reinheit, Heiligkeit. Also, obwohl er ein Richter ist, in all seinem Richten handelt er richtig. Nicht böse, nicht ungerecht. Sein Thron war Feuerflammen. Also, der Thron besteht aus Feuer. Das Feuer spricht von Gericht. Und dessen Räder loderndes Feuer, also die Räder des Thrones, ein Thron, mit dem man herumfahren kann. Das ist ein Bild genommen aus Hesekiel Kapitel 1, der Thron Gottes. Dann Vers 10, es floss ein Feuerstrom und er ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Also dieser Richter, der hier richtet, ist umgeben von 1000 mal 1000 und von 10.000 mal 10.000. Das ist ein Ausdruck, der auch in Offenbarung vorkommt, spricht von einer unzählbaren Schar von Engeln, die da als Gerichtsdiener um den Thron stehen. Das Gericht ließ sich nieder, also das Gericht setzt sich, es beginnt also eine Gerichtsverhandlung, das Personal setzt sich, und Bücher wurden aufgetan. Das ist wiederum das nächste. Bei einem Gericht werden ja immer Bücher geöffnet. Und dann werden die Taten untersucht. Und dann wird ein Urteil gesprochen. Bücher wurden aufgetan, heißt jetzt werden die gerichtet werden, werden jetzt untersucht, ihre Werke. Vers 11. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört wurde. Also, er sieht jetzt einerseits das große Horn, da hört er noch die Stimme reden, aber getötet wird das ganze Tier. Nicht nur das Horn wird getötet, sondern das ganze Tier wird zerstört. Dieses grässliche, schreckliche Tier, das so viel Böses gebracht hat. Und das Tier wird dem Brand des Feuers übergeben. Das heißt, das Königreich dieses Herrschers wird dem Feuer übergeben. Das heißt, es wird vernichtet. Und damit auch natürlich hingerichtet. Das ist ein Gerichtsspruch. Ja. Und was die übrigen Tiere betrifft, also die anderen drei Tiere, die sind ja auch, von denen ist ja noch nichts gesagt worden, ihre Herrschaft wurde weggenommen, aber Länge des Lebens wurde ihnen gegeben, also gestattet, bis auf Zeit und Stunde. Das heißt, man nimmt ihnen, den anderen Tieren auch die Herrschaft weg und sie dürfen so lange leben, wie Gott es erlaubt, und dann sterben sie auch. Das heißt, in der Vision wird es so betrachtet, als ob die Tiere alle durch diese Gerichtsszene gerichtet werden. Es wird nicht gesagt, welches Tier zuerst gerichtet wird, ob der Löwe zuerst oder das Zehnhörnertier zuerst. Einfach, sie werden gerichtet. Und es wird von Gott bestimmt, wie lange jedes Tier leben darf. Aber sie dürfen eine gewisse Zeit leben, bevor sie dann sterben. Bis auf Zeit und Stunde. Also die Grundaussage ist, ähnlich wie in Kapitel 2, Gott bereitet allen diesen vier Tieren ein Ende. Also den babylonischen, den medopersischen, den makedonischen und den geteilten griechischen, beziehungsweise hier dem Seleukidischen Reich, bereitet Gott ein Ende. Ja, und dann, ich schaute in den Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Jetzt kommt der Menschensohn. Und wenn der Herr Jesus nicht so oft davon geredet hätte, dass er der Menschensohn ist, hätten wir vielleicht Schwierigkeiten, aber weil er das Wort so oft in den Mund genommen hat, er ist der Menschensohn, ist es uns leichter, uns klar zu werden, das spricht ja von dem Messias, von dem Menschensohn. Und ganz bewusst hat er diesen Titel Sohn des Menschen für sich beansprucht. Er kannte die Prophetie und es gab nicht viele Stellen in der Prophetie, die von einem Menschensohn sprechen. Aber diese Stelle, die war ganz eine wichtige Stelle und die hat er immer auf sich bezogen. Also wir sind schon ziemlich gut, wenn wir tippen richtig, wenn wir denken, dass der Menschensohn, von dem hier die Rede ist, niemand anderes als der Herr Jesus Christus. Jedenfalls der kommt mit den Wolken des Himmels, wird er hierher, wird er praktisch transportiert und dann ist er da und da kommt er bis zu dem Hochbetagten, also bis zu Gott, wurde vor denselben gebracht und ihm wurde die Herrschaft und die Herrlichkeit und das Königtum und alle Völker und Völkerschaften gegeben. Ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker und Völkerschaften und Sprachen dienten ihm und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Genau gleich wie in Kapitel 2, das ist das Reich, das vollkommene, ewige Königreich des Messias Jesus Christus. Das heißt, wir haben wirklich Parallelen, ganz viele Parallelen zu Kapitel 2. Ich muss gerade schauen, ob ich eine, hier habe ich es. Hier haben wir also die vier Reiche, parallel, oder? Das Haupt und der Löwe, die Brust und der Bär, die Lenden und der Leopard und die Schenkel, also die Füße, Beine und Füße, das ist dann das vierte Tier. Und manche, ich habe hier eine alte Folie, da stand Babylon, Persien, Griechenland und Rom, aber das stimmt nicht. Babylon, Medo-Persien, das griechische Alexanderreich und das griechische Seleukidenreich. Das sind die vier. Kapitel 8 ist auch schon dabei, das ist jetzt nur nebenbei. Der Widder kommt dann in Kapitel 8 vor, wird auch auf die Medo-Persien bezogen und der Ziegenbock mit dem Horn in der Mitte auf Alexander, auf das Reich des Alexanders bezogen. Ja, ich denke, wir müssen hier schließen. Stimmt das? Wir haben Zeit. Für morgen wäre ich froh, wenn ihr euch da ein bisschen hineinlest. Überlegt euch diese, es ist einfach Zeit des Nachdenkens über Kapitel 7. Was könnte das passen? Oder habt ihr Einwände? Ich wäre auch froh, wenn ihr sagt, nein, das kann doch gar nicht, das passt doch gar nicht zusammen. Es muss was anderes bedeuten. Oder wenn euch Fragen kommen in dieser Hinsicht in Bezug auf Daniel 7. Vergleicht es auch mit Daniel 8. Lest ein bisschen voraus. Wir werden morgen uns einige Zeit nehmen müssen mit Kapitel 7, mit Kapitel 8 und wir werden mit Kapitel 9, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, morgen noch Kapitel 9 am Ende, das wird uns doch viel Zeit kosten. Aber lest euch mal ein in diese Thematik. Sie ist nicht ganz leicht, ich verstehe das, aber wenn man mit dem Text gut vertraut ist, dann ist es leichter. Wollen wir hier schließen? Beten wir noch zum Abschluss.